Liebe Gemeinde, liebe Freunde, neulich ist mir so eine ähnliche Geschichte passiert, wie Steffi sie gerade erzählt hat. Ich möchte sie mit euch teilen. Ich habe unseren jüngsten Sohn Simeon ins Bett gebracht. Wir haben ein Abendlied gesungen und miteinander gebetet. Und meistens bleibe ich dann ein paar Minuten liegen und wünsche ihm dann eine gute Nacht. An diesem Abend war es anders. Nach ein paar Minuten setzte Simeon sich auf und sagte: Papa, ich kann nicht einschlafen. Ja, was sagt man da? Ich habe etwas überlegt und dann ist mir Folgendes eingefallen. Ich habe ihn gefragt, wie alt er sei. 6 Jahre. Dann habe ich gerechnet. 365 mal 6. Ich habe Simeon dann Folgendes geantwortet. Simeon, du hattest jetzt schon über 2000 Nächte in deinem Leben. Und ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, dass es eine Nacht davon gab, in der du nicht irgendwann eingeschlafen bist. Wieso sollte das heute Abend anders sein? Eine Antwort habe ich nicht erhalten. Aber scheinbar war meine Aussage einleuchtend. Ein paar Minuten später ist Simeon eingeschlafen. Kennt ihr das auch, dass ihr nicht einschlafen könnt? Nach einer aktuellen Studie leidet in Baden-Württemberg jeder Fünfte nach eigenen Angaben unter Schlafstörungen. Und nach einer bundesweiten Studie, das spricht für Baden-Württemberg, klagt jeder Dritte über gelegentliche Einschlafprobleme. Schlaflosigkeit ist demnach wohl ein Megathema. Und deshalb, auch deshalb, haben wir unsere neue Themenreihe, ihr habt den Flyer in den Bänken gefunden, nehmt's mit und ladet Menschen zum EAG ein. Wir haben es deshalb unter diesen Titel gestellt, Schlaflosigkeiten. Was hält dich vom Einschlafen ab? Sind es die Alltagssorgen? Vielleicht, wie komme ich mit meiner kleinen Rente über den Monatswechsel? Oder sind es gesundheitliche Probleme? Bin ich von meiner Krebserkrankung geheilt oder steckt da noch etwas in mir drin? Beschäftigen mich die Herausforderungen in der Arbeit? Der neue Chef, das neue Team, hunderte von E-Mails, die Flut an Informationen, die unerledigten Aufgaben, die ich mit nach Hause genommen habe? Oder hält dich vielleicht die innere Zerrissenheit vom Schlaf ab? Eigentlich müsste ich noch das erledigen, aber ich brauche doch eigentlich Zeit für das und um den müsste ich mich auch noch kümmern. Und dabei habe ich viel zu wenig Zeit für meine Beziehungen, die mir doch so wichtig sind. Oder sind offene Lebensfragen Grund für mein Schlafdefizit? Gehöre ich eigentlich dazu? Bin ich anerkannt? Kann ich meinem Freund vertrauen? Oder ist es vielleicht die Angst, die mich wach hält? Angst vor der ungewissen Zukunft? Angst vor Herausforderungen? Angst vor dem Tod? In der schon erwähnten Studie gaben die Befragten als Ursache für die Schlafprobleme vor allem familiäre Sorgen, gesundheitliche Probleme und beruflichen Stress an. Wenn ich an mich selbst denke, was mir am meisten den Schlaf raubt, dann ist das ein offener Konflikt, ein Streit, der vor dem Schlafengehen nicht mehr geklärt werden konnte, Enttäuschung über den geliebten Mitmenschen, starke Emotionen, Wut, Trauer, Angst. Kennt ihr das auch? Ja, und auch Schuld kann uns den Schlaf rauben. Da reden wir nicht so gerne drüber, aber es ist die Wahrheit, so glaube ich. Eine gestörte Beziehung zwischen mir und dem anderen und zwischen mir und Gott. Das wäre furchtbar, wenn ich immer mit meiner offenen Schuld herumlaufen müsste. Ich kann sie nämlich auf Dauer nicht zudecken. Offene Schuld kommt immer wieder an die Oberfläche. Und dann beschäftigt sie mich. Dann zieht sie mich in ihren Bann. Dann rattert es und rattert und rattert es. Und dann bringt mich das um meinen Schlaf. Wir werden uns in den kommenden Wochen hier im EAG, ihr könnt es hinten drauf an den Themen sehen, mit all diesen Schlaflosigkeiten beschäftigen. Gewohnt Praxis und bibelnah. Und wir werden genauer hinschauen. Was raubt uns den Schlaf? Was sagt Gott dazu? Und wie gehen wir als Christen damit um? Heute, so steht hier, geht es um die Welt ist aus den Fugen. Das ist ein Thema, das über meinen persönlichen Kosmos hinausgeht. Heute geht es um nicht weniger als um die ganze Welt. Weil wir leben in einer verrückten Welt, in krassen Zeiten. Die Welt gerät scheinbar aus ihren Fugen. Auch das treibt viele Menschen zur Schlaflosigkeit. Was sehen wir, wenn wir die Welt betrachten? Wie können wir den Zustand unserer Gesellschaft beschreiben? Folgende Begriffe kommen mir in den Sinn und das ein oder andere könnt ihr als Bild oben sehen. Individualismus, Krieg, Egozentrik, Kommunikationsarmut, Werteverfall, Klimawandel, Leistungsdruck, extrem hohe Anforderungen, perfekt zu sein, gesund, schön, stark, reich, sportlich, multitaskingfähig, auf jeden Fall nicht schwach, Ausbeutung, Zerstörung der Umwelt, das Geld regiert, moderne Sklaverei und Einsamkeit. Diese Schlagworte beschreiben unsere Welt. Wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, kann man es schon mit der Angst zu tun bekommen. Anfang dieser Woche, vielleicht hat es der ein oder andere gelesen, wurde die Vermächtnisstudie 2019 vorgestellt. Die Leitfrage war, was wollen wir den Erben unserer Gesellschaft mitgeben? Es war die zweite Auswertung in einer Reihe von Auswertungen. Und die Auswertung dieser Studie durch die renommierte Soziologin Jutta Almendinger, die ich gelesen habe, muss aufrütteln. Denn sie schreibt, die Menschen haben ihre kleinen Kokons. Sie haben oft wenige Verbindungen zu Menschen aus anderen Schichten, keine Netzwerke mit ihnen. Da ist kein Austausch über feste Familien- und Freundeskreise hinaus. Und dann fasst sie zusammen, die Gesellschaft zerbröckelt im Inneren. Liebe Freunde, ich teile diese Auffassung. Wir dekonstruieren derzeit alles. Religion, Familie, Moral, Sexualität, die Geschlechter, alles. Wir schmeißen, wenn wir die Gesellschaft betrachten, alles, was jemals galt, aus dem Fenster. Und was bleibt, ist dann Nihilismus. Da gilt nichts mehr. Nichts ist wahr, aber alles ist erlaubt. Aber eine Gesellschaft, in der Gott abwesend ist, eine Gesellschaft, die ihn nicht kennt und als inexistent behandelt, ist eine Gesellschaft, die ihr Maß verliert. So hat es Papst Benedikt XVI. Einmal formuliert. Und das trifft. Weiter heißt es bei ihm, uns wurde versichert, dass wenn Gott stirbt, die Gesellschaft endlich frei ist. In Wahrheit bedeutet das Sterben Gottes in einer Gesellschaft auch das Ende ihrer Freiheit, weil der Sinn stirbt, der Orientierung gibt. Und weil das Maß verschwindet, das uns die Richtung weist, indem es uns Gut und Böse zu unterscheiden lehrt. Ja, und ich glaube, dass wir auch in unserer Kirche aufpassen müssen, nicht in dieselbe Falle zu laufen und orientierungslos zu werden. Und auch Nichtchristen spüren, dass die Tabula rasa der Postmoderne die Substanz unserer Kultur bedroht. Der Journalist Alexander von Schönburg hat das nach dem Brand der Notre Dame in Paris ganz treffend so in der Bild-Zeitung kommentiert. Aber das ist keine neue Entwicklung. Das ist nicht erst seit gestern. Schon der Reformator Johannes Calvin hat im 16. Jahrhundert diese Beobachtung gemacht. Das stand vor ein paar Tagen als Vers in der Losung. Er schreibt, wo Gott erkannt wird, wird auch Menschlichkeit gepflegt. Wo aber die Menschen sich gegenseitig unterdrücken und betrügen, da kann man daraus schließen, dass die Gottesfurcht erloschen ist. Und ich ergänze, da macht sich der Mensch selbst zu Gott. Das ist der Zustand unserer verrückten Welt. Aber so war das von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, nicht gedacht. Nachdem er die Welt und uns Menschen geschaffen hatte, können wir lesen, in 1. Mose sagt er, alles war sehr gut. Und ich glaube daran, dass Gott auch heute noch existiert und dass er heute noch eine heile, gesunde Welt wünscht. Aber zwischen Himmel und Erde ist offensichtlich ein Riss. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil eine Welt, eine Gesellschaft, die nicht nach Gott fragt, kann nicht heil sein. Wie gut aber dass Gott sich um die verrückte Welt selbst kümmert. Er hat ein Angebot für diese Welt. Er sucht auch heute die Beziehung zu uns Menschen. Jesus selbst, der Auferstandene, den wir gefeiert haben vor ein paar Wochen an Ostern, hat Gottes Antwort auf den Zustand der Welt formuliert. Wir lesen das im Johannesevangelium in Kapitel 16, Vers 33. Ihr könnt es mitlesen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Dieser Vers hat es in sich. Das Wort von Jesus ist schonungsloser Zustandsbericht und hoffnungsvolles Lösungsangebot in einem. Ein Zustandswort, ein Trostwort und ein Hoffnungswort. Als erstes fällt auf, dass Jesus unsere Angst nicht negiert. Wir müssen uns als Christen nicht schämen, in der Welt Angst zu haben, weil Jesus selbst weiß, wie es ist, Angst zu haben, Todesangst. Das war im Garten Gethsemane, als er festgenommen wurde. Und dort hat er diese Todesangst ausgehalten. Wer will, kann es nachlesen im Lukas-Evangelium. Das ist eine Vorstellung, Jesus und Angst, die wir als Christen vielleicht nur ganz schwer ertragen können. Wir möchten doch gerne so stark sein und wünschen uns dafür einen starken Gott. Aber auf der anderen Seite, was wäre das für ein Glaube, wenn wir mit unseren Ängsten darin allein gelassen wären? Wenn wir immer stark sein müssten? Wie schwer wäre das für Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt sind? Oder wie schwer wäre das für jemanden, der von einer Krebserkrankung in seiner Familie erfahren hat? Oder wie unbarmherzig wäre das für einen Familienvater, der gerade seinen Job verloren hat, aber eine Familie durchfüttern muss? Oder für eine alleinstehende Frau, die aus beruflichen Gründen in eine völlig fremde Stadt ziehen muss? Und deswegen berichtet die Bibel nicht nur über die Erfolge, sondern auch über die Ängste ihrer Glaubenshelden. Und davon können wir auch in den Psalmen lesen. Von Menschen, die ihre tiefen Ängste offen vor Gott aussprechen. Viele Psalmen sind Gebete aus der Angst heraus. Jesus leugnet diese Angst nicht, weil alles andere auch nicht der Wahrheit entsprechen würde. Als Menschen haben wir Angst. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Jesus wendet sich damit an Gott. Er betet, schreit und weint seine Angst hinaus und zeigt uns damit, wir dürfen zu Gott kommen. Er zeigt uns, wohin wir gehören mit unserer Furcht, nämlich in die Gegenwart Gottes. Dorthin gehöre auch ich mit meinen angsterfüllten Gedanken um die Zukunft dieser Welt und unserer Gesellschaft. Ich darf Gottes Einladung annehmen und mit ihm über meine Sorgen sprechen, statt alles mit mir alleine abmachen zu wollen. Jesu Wort ist deshalb ein Trostwort. Aber sein Wort ist auch ein Hoffnungswort. Jesus hat die Welt überwunden. Gott lässt uns Menschen in unseren Ängsten nicht alleine. Er möchte uns die Kraft geben, unseren Weg mit unserer Angst zu gehen. So hat es Jesus erlebt. Und so erlebten es dann später auch seine verängstigten Freunde nach Ostern, als sie sich aufgemacht haben, in Jerusalem und in der Welt von ihm zu erzählen. Es ist ja manchmal schon erstaunlich, wenn man betrachtet, aus welchen Angsthasen dann solche mutigen Jünger geworden sind. Vorher eingeschlossen und bei jedem Klopfen völlig aufgeschreckt. Und nachher stehen sie, wie Paulus, dann auf dem Areopag in Korinth, in Athen. Und dort erzählen sie ganz offen von Jesus. Diesen österlichen Mut wünsche ich euch und mir auch für die Ängste, die uns im Hier und Heute begegnen. Das kann uns beflügeln. Ein Bild, das mich in den letzten Wochen diesbezüglich sehr angesprochen hat, ihr seht es hier, hat es diese Hoffnung so treffend symbolisiert. Das ist das leuchtende Kreuz mit Gold überzogen in der abgebrannten Notre Dame in Paris. Viele von euch kennen das Bild schon. Klaus Kleber hat es im ZDF-Heute-Journal in der Karwoche treffend, finde ich, auf den Punkt gebracht. Das Wesentliche ist noch da. In der Welt haben wir Angst. Und Gottes Antwort darauf ist Jesus Christus, das haben wir gehört. Dann stellt sich nur noch die Frage, wie sieht unsere Antwort darauf aus? Drei Dinge sind mir wichtig. Das erste ist ein ganz persönlicher Ruf. Ich lade dich ein. Sag Ja zu diesem Jesus, diesem Trostgeber und Hoffnungsspender. Nimm Jesus, den Sohn Gottes, als deinen Retter und Herrn an. Kehr um und baue dein Leben auf Gottes Fundament, auf Jesus Christus. Zu ihm kannst du kommen mit all deinen Ängsten und Sorgen. Und das Zweite, lade doch andere Menschen zu einem Leben mit Jesus Christus ein. Das kann ganz vielfältig sein. Aber unsere Gesellschaft braucht eine Umkehr so dringend. Ich bin überzeugt davon, unsere Welt braucht wieder neu Gott. Wir benötigen wieder ein festes Fundament in unserer Gesellschaft, eine Basis, die Mitmenschlichkeit, Liebe, Zuwendung, Sinn, Orientierung und Halt gibt. Wir können und dürfen und sollen unsere Gesellschaft an die christlichen Wurzeln erinnern. Das Europa, in dem wir leben, ist christlich geprägt, auch wenn wir es heute an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mehr ganz so offen sehen. Aber ich glaube, diese Prägung kann kaum überschätzt werden. Nur ein paar ganz wenige Beispiele. Ich könnte das ausführen, das will ich nicht tun. Aber zum einen die unantastbare Würde des Menschen in Artikel 1 unseres Grundgesetzes, wir feiern dieses Jahr 70. Geburtstag des Grundgesetzes, ist ohne die Ebenbildlichkeit des Menschen mit dem Gott der Bibel gar nicht denkbar. Denn wenn jeder Mensch Ebenbild Gottes ist, ist auch jeder Mensch gleich viel wert, nämlich unendlich viel wert. Und mit diesem Verständnis lässt sich Aggression gegen Andersdenkende, Andersglaubende und andere gar nicht vereinbaren. Ich darf den anderen nicht herabwürdigen. Oder ganz einfach, das säkulare Staatsverständnis in der christlichen Tradition ist es bereits angelegt. Jesus selbst hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Dieses Verständnis unterscheidet sich erheblich von Regimen mit religiösen Führern, mit weltlicher Macht. Oder denkt an die 10 Gebote, die als Basis auch für unser Strafrechtssystem dienen. Oder die 7-Tage-Woche mit dem Sonntag als Tag für Familie, Erholung, Besinnung und Beziehungen. Oder die christliche Soziallehre als Grundlage für unser solidarisches Sozialsystem. Lasst uns doch die Gesellschaft an unsere christlichen Wurzeln erinnern. Nicht an ein beliebiges Christentum, sondern an ein gut fundiertes auf der Basis der Bibel. Vor einiger Zeit gab es im Fernsehen eine interessante Talkshow, hochkarätig besetzt, zum Thema, was ist das Erbe der deutschen Kultur? Der eine meinte, der Descartesche Determinismus und die Frage nach den Freiheiten des Menschen, ich muss es auch nachschlagen im Übrigen, die Frage der Freiheiten des Menschen, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Der zweite hielt die Aufklärung mit Kants kategorischem Imperativ für die Grundlage unserer Gesellschaft. Handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ich habe nie verstanden, warum die Philosophen immer so kompliziert sprechen müssen. Der dritte verwies auf die großartige, weltprägende Kraft der deutschen Klassik, Goethe, Schiller. Und der nächste erinnerte an Karl Marx und seine Soziallehre. Humanistisches Denken und Idealismus. Ja, und ganz außen auf dem Podium saß ein Pastor. Ein bisschen deplatziert. Er sollte wohl das christliche Abendland vertreten. In der bisherigen Diskussion kam er nicht zu Wort. Aber dann wurde er gefragt. Und als er gefragt wurde, was für ihn das wichtigste Erbe der Gesellschaft sei, erzählte er. Wissen Sie, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Dort liegt ein Mann im Sterben. Ich habe ihn vor dieser Sendung hier besucht. Was soll ich ihm sagen? Handle so, wie du willst, dass die anderen handeln? Er kann nicht mehr handeln. Oder sei edel und stark? Er kann nicht mehr hilfreich und edel sein. Oder soll ich ihn damit trösten, dass alle Produktionsmittel in die Hand der Arbeiter gehören und dann das Paradies auf Erden ist? Naja, er verlässt diese Erde. Nein. Ich habe ihm keine Worte von Menschen gesagt. Ich habe ihm Psalm 23 vorgelesen. Der Herr ist mein Hirte. Denn was im Sterben trösten kann, damit kann man auch getrost leben. Das ist das Zweite. Gebt es weiter in diese Gesellschaft hinein und erinnere die Gesellschaft an die Grundlagen, die sie hat, nämlich Gott und sein Wort. Und das Dritte ganz praktisch, damit es nicht so philosophisch aufhört, lasst uns in krassen Zeiten den entscheidenden Unterschied machen, weil wir dürfen Gesellschaft gestalten, in unserem Umfeld, in unserem Alltag, in unseren Familien, in der Stadt. Den größten Einfluss auf Menschen haben Menschen. Eine Person kann eine andere beeinflussen und 2 Menschen können noch mehr Menschen beeinflussen. In 2 Wochen sind Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament. Bitte geht zur Wahl und gebt eure Stimme Personen, die unsere Gesellschaft positiv prägen. Und ich bin überzeugt, wir brauchen brennende Herzen in brennender Welt. Wie kann das konkret aussehen? Ein paar Ideen, die Wörter findet ihr hier. Das erste ist Wertschätzung. Christen können einen Unterschied machen, wenn sie andere Menschen ermutigen. Und Dankeschön an die Bedienung im Restaurant oder an den genervten Busfahrer im morgendlichen Stadtverkehr in Esslingen. Ein freundlicher Gruß bei der Begegnung auf dem Gehweg. Es erschreckt mich manchmal, wenn man durch die Stadt läuft und keiner hebt den Kopf und keiner grüßt. Ich glaube, da haben wir eine Chance. Oder ein Gebet für meinen Ehepartner, für die Kinder vor der Schule, für meine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der WG. Das zweite, Gastfreundschaft. Wir können andere Menschen einladen und mit ihnen wertvolle Zeit verbringen. Eine Aktion gegen Einsamkeit. Oder Dienstbereitschaft. Christen können einen Blick für andere entwickeln. Sehen wir die alleinerziehende Frau, die kaum ihren Alltag schafft? Sehen wir den alten Mann, der alleine nicht mehr aus der Wohnung kommt? Gnädig sein. 5 gerade sein lassen. Wir müssen nicht alles auf die Goldwaage legen, weil wir haben ein einzigartiges Angebot. Vergebung, weil Gott uns vergibt. Das ist nicht leicht, aber in unserer Welt, die nach Rache sinnt, ein entscheidender Unterschied. Das nächste, großzügig leben. Weil wir alles, was wir sind und haben, von Gott geschenkt bekommen haben, dürfen wir großzügig weitergeben. Zeit, Energie und Geld. Und damit können wir auch über unseren kleinen Kosmos hinaus tolle Projekte ermöglichen. Projekte, Werke, Initiativen, die unsere Gesellschaft positiv prägen. Gemeinschaft. Wir dürfen unsere Freude, unser Wissen, unsere Erfahrungen in einer Gruppe von Christen einbringen, hier in dieser Gemeinde im CVM. Jeder profitiert vom Zusammenspiel mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft. Das ist nämlich genau das Gegenteil von Individualismus. Das ist Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft strahlt hell in die Gesellschaft hinein. Eine letzte Idee für heute. Gordon MacDonald, ein US-Pastor und Autor, erzählte eine inspirierende Geschichte. Seine Frau und er lebten einige Jahre in New York. Dort luden sie öfters einfach Menschen zu sich zum Frühstück ein. Und darunter waren etliche Busfahrer, ganz unterschiedlicher Nationalität, Afroamerikaner, Spanier, Amerikaner. Eines Tages saßen sie wieder zusammen am Tisch. Einer der Busfahrer fragte Gordon, wohin geht denn deine Reise diese Woche? Er antwortete, ich reise nach Deutschland. Der Busfahrer entgegnete, Mann, du hast einen tollen Job. Du darfst in so viele wunderschöne Orte reisen. Und wir fahren einfach nur die Busse in dieser vollen Stadt rauf und runter, den ganzen Tag lang immer wieder. Da kam Gordon eine Idee. Er sagte, ich möchte, dass ihr kurz über Folgendes nachdenkt. Wenn ihr aufsteht und euren Bus abholt, dann startet den Motor, damit er warm wird, schließt die Türen und schaut euch den leeren Bus an. Und dann ruft in den Bus hinein. Ich erkläre diesen Bus für die nächsten 8 Stunden zum Tempel des lebendigen Gottes. Wer immer heute diesen Bus betritt, der soll durch mich die Liebe Christi spüren. Die Busfahrer versprachen, das auszuprobieren. Und sie erlebten, wie dieses Bild vom Tempel ihren Alltag veränderte. Wie sie mit Liebe auf ärgerliche Worte von genervten Fahrgästen reagieren konnten. Wie sie Menschen gute Worte zusagen konnten. Wie sie zum Segen für ihre Umwelt werden konnten. Im Alltag ganz bodenständig. Und ich will aus dieser Geschichte lernen. Wohin ich auch gehe, dort soll Gott sichtbar und erlebbar werden. Durch mich. Wir brauchen brennende Herzen in brennender Welt. Und dabei dürfen wir wissen, dass bei allem, was uns im Hinblick auf unsere Gesellschaft den Schlaf raubt, Gottes Zusage gilt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.